Ich möchte Ihnen jetzt keine Fakten, ich möchte Ihnen Menschen verbunden mit Fakten darstellen. Ich möchte die zwei Personen, die schon so oft erwähnt wurden heute, als wissenschaftspolitische Antipoden gegenüberstellen. Sie waren Visionäre, sie waren Präsidenten der Gesellschaft der Ärzte. Beide hatten ihre Visionen, aber beide waren ganz verschiedene Charaktere. Karl Freiherr von Rokitansky, bekannt als anatomischer Pathologe, war der Reformator, der sich danach richtete und versuchte, diplomatisch zu agieren und nicht nach vorne preschte und trotzdem sein Ziel erreichte. Seine Antipode, Theodor Billroth, würde ich als revolutionär bezeichnen. Revolutionär in seinen Ideen, revolutionär in seinem medizinischen Handeln und auch das, was er hier in diesem Haus geleistet hat. Revolutionäre können wie Reformer manchmal unbequem sein. Ich habe meinen Vortrag folgend aufgebaut. Zuerst möchte ich Ihnen vorstellen, wie die beiden Persönlichkeiten sozialisiert wurden. Was verstanden Sie unter Leadership? Rokitansky als Präsident der Gesellschaft der Ärzte, welche Visionen hatten Sie und warum war Exzellenz einer Elite so wichtig? Wie kam es bei den beiden zu einem Konflikt? Was machte Billroth als Präsident der Gesellschaft der Ärzte? Welche ethische Grundhaltung teilten Sie? Und dann möchte ich das zusammenfassen. Die Sozialisierung und Identitätsbildung in zwei ganz verschiedenen Milieus prägte die Persönlichkeit der beiden Präsidenten. Theodor Billroth wurde in Rügen in Norddeutschland geboren, Rokitansky in Königgrätz in Böhmen. Rokitansky, wie Professor Seidel bereits erwähnt hatte, bevor er Medizin studierte an der Universität Prag, besuchte das Propedeutikum. Die Medizin, auch wie es du schon bereits erwähnt hast, lag im Argen, es wurde vorgelesen, es wurde kontrolliert. Rokitansky kannte nur einen Mann, den er bewunderte. Das war Bernard Bolzano mit seinem Spruch, fortschreiten soll ich. Und aus diesem Denken, aus diesem Handeln leitete er ab, dass es wichtig ist, auf das Allgemeinwohl zu schauen in der Medizin, glücklich sein und glücklich machen. Das ist unsere Bestimmung. Heilen, wenn wir es können. Aber wichtig, und dazu werde ich später noch Bezug nehmen, ist nicht die Heilung des Körpers allein. Und er war beeinflusst von natürlich den Freiheitsphilosophen Kant. Rokitansky war, wenn man es so nennen kann, ein Kind der Aufklärung. Der versuchte, die Ideale der Aufklärung zu verwirklichen und Naturwissenschaft, also Naturforschung hieß es damals, allen der ganzen Gesellschaft zugänglich zu machen. Ganz anders Billroth. Billroth, der in Greifswald und später in Berlin studierte, wurde geprägt in einem Milieu der Armut. Sein Vater starb, als er 5 Jahre alt war. Der Sehnsucht nach Aufstieg, die Liebe zur Musik, die er nicht leben durfte, und gebunden an seinen Großvater. Er wurde sein Ersatzvater. Großvater war aber befreundet mit Ernst Moritz Arndt, der nach den Napoleonischen Kriegen des deutschen Vaterlands so definierte, soweit die deutsche Zunge klingt. Dieses deutsche Denken, dieses der deutschen Nation zu denken, prägte den jungen Billroth. In meiner Jugend, sagte er, wurde alles, was schlecht und gemein ist, französisch genannt, bezeichnet, nach den Napoleonischen Kriegen. Später sah man das ein, aber Jugendeindrücke sitzen gar fest. Was war Ihr Verständnis von Leadership? Rokitansky, der 1844 die Professur erhielt, verstand darunter eine freundschaftliche Annäherung. Er sagte, ich möchte Ihr aufrichtigster Ratgeber sein. Ich möchte Ihre Fragen lösen. Ich möchte im Interesse der Belehrung aller Ihr Talent anregen, Ihre Fähigkeiten erkennen sodass wir beide für die Wissenschaft da sind. Er lebte das neue humanistische Bildungsideal. Anders Billroth. Billroth, der 1866 nach der bereits erwähnten Schlacht von Königgrätz berufen wurde, zögerte zuerst. Werden Sie mich anerkennen? Ich, ein Preuße, ein Ketzer? Er war sich nicht ganz klar, wie er in Österreich in Wien empfangen werden würde. Aber in seiner Antrittsrede gab er gleich kulturkritisch seine Meinung ab und sagte, ich bin glücklich hier zu stehen, aber um die Wiener Medizin auf einen neuen Weg zu bringen, um ihr ewige Jugend zu bewahren, folgen Sie mir. Er erhob Führungsanspruch. Es wurde bereits die Frage gestellt, wie reagierte die Wiener Medizinische Fakultät auf die Gesellschaft der Ärzte? Diese Frage kann ich so beantworten, dass die Medizinische Fakultät keine große Freude mit der Gesellschaft der Ärzte hatte, denn die Hofkanzlei stellte damals fest, dass die Medizinische Fakultät etwas im Argen liege und nicht mehr so modern sei. Und es sei Reformbedarf. Und diese Reform übernahm die KK, Gesellschaft der Ärzte. Rocky Danzky war eines der ersten Mitglieder und Mitglieder wurden nicht gewählt nach irgendwelchen Beziehungen, sondern Mitglieder wurden gewählt nach ihrer Persönlichkeit und nach ihrem wissenschaftlichen Können. Rocky Danzky war also eines der ersten Mitglieder und hielt im April 1939 den ersten Vortrag über Entstehungsweise und die Metamorphosen der Tuberkeln und der Tuberkulose und später dann über die pathologische Anatomie der Tuberkulose und wurde bereits 1846, die Gesellschaft war ja in mehrere Sektionen geteilt, Vorsitzender der pathologischen Sektion. 1842, 40 bis 42 war Feuchters Lebenssekretär. Und er definierte, was die Gesellschaft meinte, was die Gesellschaft wollte. Er sagte, Wissenschaft lässt sich nicht wie eine Arbeit in der Fabrik produzieren. Es ist das Leben, das sie mir zählt. Das Leben muss genährt und geweckt werden. Es ist nicht der Buchstabe, nicht was man publiziert, zählt. Es zählt der Geist der Wissenschaft. Auch die Revolution von 1848 wurde erwähnt und die beeinflusste die Gesellschaft genauso wie Rocky Danzky selbst. Denn in der Revolution war die Gesellschaft teilweise nur mehr spärliche Sitzungen fanden statt und erst 1849 durfte die Gesellschaft wieder tagen. Die Hofkanzlei meinte damals, eigentlich brauchen wir ja keine Gesellschaft, denn wir haben ja die Universität. Dagegen verwehrte sich die Gesellschaft natürlich. Und so, ganz im Sinne der Revolution und im Sinne des Liberalismus, forderte Rocky Danzky, der 1849 Dekan des medizinischen Professorenkollegiums wurde, ein größtmöglichstes Maß an Freiheit. Er wurde 1850 Präsident der Gesellschaft der Ärzte und er wurde 10-mal wiedergewählt. Er war also, Sie können sich ausrechnen, 28 Jahre lang Präsident. Die Sitzungen hier waren die Präsentationen der neuesten Forschungsergebnisse. Sie strebten nach Öffnung und hatten keinen elitären Status. Es wurden auch wissenschaftliche Publikationen von Nichtmitgliedern aufgenommen, aber die Vorträge wurden dann am Ende des Vortrages gleich abgenommen, damit sie publiziert werden konnten. Somit wurden sie erstens schneller publiziert und zweitens verfügte die Gesellschaft über alle wissenschaftlichen Beiträge, die es hier gab. Die Präsidentschaft Rocky Danzkys war also gezeichnet von einer neuen Geschäftsordnung, wichtig, wie bereits die Frau Dr. Ankete erwähnt hat, Cholera waren die hygienischen Fragen. Es wurde das Impfgesetz diskutiert. Vira natürlich hatte seinen Einfluss, indem die Kuranstalten ausgebaut wurden und die Bahnlinien, damit die Kurorte gut erreichbar waren. Die Medizinalverwaltung wurde reformiert und das öffentliche Sanitätswesen. Die Bettenzahl in Wiener Krankenhäusern wurde erhöht. sanitäre Verhältnisse in den Schulen, darauf wurde achtete nicht erst Gandler, sondern bereits die Gesellschaft der Ärzte in der Präsidentschaft Rokitanskis. Untersuchen der durch Blei- und Quecksilbervergiftung verursachten Krankungen und was können wir tun, welche Präventionen können wir setzen und worauf noch Bezug genommen werden wird, wie verbessern wir die Trinkwasserqualität in Wien und in der Umgebung. Rokitansky war also eine kurze Zeit lang Präsident von 3 Gesellschaften an einem Ort. Denn die Gesellschaft der Ärzte tagte ja zuerst immer in der Nähe der Universität an verschiedenen Orten, bis sie dann 1857 zugleich wie die Kaiserliche Akademie die alte Aula der Universität Wien als Sitz erhielt. Und weil Rokitansky 1870 auch Präsident der Gesellschaft der Ärzte war, war es hier ein Kompetenzzentrum der Wissenschaft, wo natürlich jede Menge Transfer folgen konnte und jede Menge internationale Netzwerke aufgebaut wurden. Die Visionen, die Rokitansky hatte, wie er dachte, wie er die Medizin sah, kommen am besten seinen akademischen Reden zum Ausdruck. Ich möchte sie hier nur kurz erwähnen, das ist die Antrittsrede, da habe ich schon darauf Bezug genommen, zur Orientierung über Medizin und deren Praxis, die Freiheit der Naturforschung und als das neue pathologisch-anatomische Institut eröffnet wurde, der selbstständige Wert des Wissens und die Solidarität des Tierlebens und 1875, als er emeritiert wurde, seine Abschiedsrede. In zur Orientierung über Medizin gab Rokitansky, er sagte, ich habe mich bis jetzt eigentlich nicht getraut, meine Meinung zu sagen, was ich wirklich über die Medizin denke, aber in diesen Reden soll es zum Ausdruck kommen. Und er meinte, die Medizin hat ein Ziel, sozialen Komfort. Sie soll der Gesellschaft dienen. Sie soll dem Menschen dienen. Das ist das Ziel, das ist das Objekt der Naturforschung. Anders wieder, ganz anders, Theodor Billroth. Theodor Billroth hatte 4 Kinder, sein Sohn starb an Scharlach, als er 6 Jahre alt war. Und so wurden seine Studenten seine Adoptivsöhne, wie er sie nannte. Und die wählte er nach bestimmten Kriterien, nach sozialen, intellektuellen und nationalen Kriterien, denn Billroth wollte eine deutsche Schule, eine deutsche chirurgische Schule gründen. Seine Schüler, die er wirklich förderte und die an ihm hingen, wie an einen Vater, an einen Adoptivvater, nannten sie es selbst. Sie selbst sahen sich als Söhne Billroths am Billroth-Baum. Und er sagte, keiner kann mir das nachmachen, solche Söhne mit der Scientia Chirurgica zu zeugen. Jeden, den ich da habe unter meinen Schülern, ist ein Kapitalkern. Nur die Lumpe sind bescheiden. Billroth wurde bewundert, er war ein Grand Seigneur von Geistesgnaden. So nannten ihn seine Studenten. Zum Beispiel Adolf Lorenz, dessen Biografie vor kurzem wieder aufgelegt wurde, meinte, dass er ihn aus der Ferne bewunderte. Er betete ihn an. Er hatte ein Charisma, eine Ausstrahlung. Er lag seinen Zauber, der von seiner Persönlichkeit ausging. Er war das Ideal eines Gentleman. Er war ein Grand Seigneur von Geistesgnaden. Diese beiden bestimmten Persönlichkeiten prallten natürlich im Konfliktraum Universität auseinander. Rokitansky hatte sowohl die Berufung von Billroth gefördert, als auch seine Ernennung zum Akademie-Mitglied. Aber sie hatten verschiedene Strategien in der Universität. Sie verfolgten verschiedene Werte, sie hatten verschiedene Machtvorstellungen und spielten verschiedene Rollen. Auch ihre Ziele, auch wenn sie im Großen die gleichen waren, waren verschieden. Rokitansky verfolgte das liberale Programm in der Universität und im Herrenhaus. Er nahm Bezug auf die vielen Studenten, die aus den östlichen Kronländern zuwanderte, und er sagte, dass Nationalismus die Solidarität der Wissenschaft spalten würde. Denn je reger das Nationalgefühl sei, desto geringer sei der Wert und Erfolg einer akademischen Institution. Und er glaubte, dass das Konkordat aufgehoben werden sollte, weil es nicht mehr den Anforderungen der Wissenschaft entsprach. Billroth nahm am Deutsch-Französischen Krieg teil und hier wurde sein Nationalgefühl nochmals verstärkt. Danach folgte der Börsenkrach und die Wirtschaftskrise. Es gab weniger Ausbildungsplätze an der Universität und es gab natürlich auch weniger Geld für die Forschung, ähnlich wie heute. Und so konzentrierte sich Billroth auf eine bestimmte Elite, er konzentrierte sich auf die deutsche Elite. Und er hielt eine Antrittsrede 1874 vor den Studenten, in der er sagte, auf dem Gebiet der Lehr- und Lernmethoden sind die Träger der deutschen Wissenschaft im Vereine mit den Studenten der deutschen Universitäten ihre eigenen Herren. Und dieses Hausrecht wollen wir uns wahren. Er griff vor den Studenten Rokitansky an. Die liberalen Reformen waren ihm zu langsam. Er nannte ihn einen beschränkten Ratgeber und er schrieb ihm einen Brief. Ein Brief, der noch nicht veröffentlicht ist und den mir Frau Dr. Ursula Rokitansky dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Und er sah es als seine Pflicht, als freier Mann zum freien Mann zu sprechen, auch wenn Sie jetzt mein offener Feind sind. Ich muss sagen, dass Sie unserer Fakultät schaden. Auch unsere Sympathien gehen jetzt so weit auseinander, ich kann nicht mehr mit Ihrer Freundschaft rechnen. Die beiden waren wissenschaftspolitische Antipoden in ihrer Persönlichkeit, in ihrem medizinischen Handeln und in ihrem wissenschaftspolitischen Handeln. Und so wusste Rokitansky, als er Abschied nahm, dass dieser Individualismus, diese Selbstdarstellung und Außenrepräsentanz zu einem Kultus des Individuums ausarten oder, wie er es nannte, degenerieren könnte. Dieser rücksichtslose Egoismus, der jetzt in der Gesellschaft und auch in der Medizin herrscht, den konnte Rokitansky nicht mehr teilen. Gleichzeitig aber Billroth, der natürlich einiges jünger war, glaubte noch an die deutsche Kraft und nachdem Rokitansky emeritiert war, schrieb er das Buch über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften an den Universitäten deutscher Nation. Und dazu zählte er auch die Universität Wien. Sein Freund Brahm schrieb, das ist eine gefährliche Sorte Buch für einen leidenschaftlichen Leser. Man liest zu lange und aufmerksam fort, auch wenn es einem nichts mehr angeht. Und es hatte Konsequenzen. Das Professorenkollegium spaltete sich genauso wie die Studentenschaft in ein liberales und ein deutschnationales Lager. Und nach Rokitanskys Emeritierung war nicht mehr die kosmopolitische Wissenschaft im Vordergrund, sondern die nationale Wissenschaft. Billroth wurde 1867, erkrankte einer sehr schweren Lungenentzündung und seine Herzinsuffizienz schritt vor. Ganz Wien trauerte und bangte um ihn. Und das war für mich der Wendepunkt für Billroth, auch in seiner Persönlichkeit. Er schrieb einen Brief an einen seiner Freunde und sagte, was ist das, ein Mythos? Was weiß das Volk denn, was ich für ein Mythos bin? Weil ich diese Operationen gemacht habe, das Volk will doch nur die Sensation hören. Ich kann nicht mehr. Man erwartet von mir noch einen Fortschritt in der Wissenschaft. Ich kann nicht mehr. Was soll ich machen? Ich abgearbeiteter Mann mit 59 Jahren. Aber genau in dieser Zeit, er hatte vorher das Rudolfinerhaus gebaut, wurde er Präsident der Gesellschaft der Ärzte. Er raffte sich auf und wollte hier noch einmal Zeichen setzen für den Fortschritt der Wissenschaft. Billroth widmete sich der Antiseptik und der Hygiene, ein Thema, das er lange verleugnet hatte und wo er seine Studenten ins Ausland schickte, um von Pasteur, Béhon oder Joseph Lister zu lernen und ihnen in Wien einen Operationssaal zur Erprobung zur Verfügung stellte. Sehr spät nahm er dieses Thema erst genau als seines auf. Der größte Erfolg, so sagt er selbst, meine Persönlichkeit war das Billroth-Haus. Und er wusste, dass er sich mit diesem Haus auch einen Repräsentationsraum geschaffen hatte. Zugleich aber hatte er begonnen, die Krankenpflege zu professionalisieren. Er hatte begonnen, diese kirchlichen Strukturen, die in der Krankenpflege besonders herrschten, aufzulösen. Und dafür wurde er sehr viel angefeindet. Und trotzdem nahm er sich noch, er engagierte sich für die Ärztekammern, wurde Mitglied im Herrenhaus, wie viele dieser Professoren, engagierte sich und sprach heftig und impulsiv, so wie es ihm entsprach. Aber er wurde zur Ordnung gerufen. Und das gefiel ihm nicht. Und so nannte er das Parlament eine Komödie auf höchsten Konturen. Das macht mir keinen Spaß. Ich beende diese Komödie, sagte er. Und mit letzter Kraft, auch wenn sie es so dargestellt haben, als großes Bauwerk, kostete es ihm sehr viel Kraft, dieses Bauwerk noch zu bauen. Und ich denke fast, er wollte noch einmal seine letzte Energie reinsetzen, um das zu vollenden, aber sich auch natürlich gleichzeitig ein Denkmal zu setzen. Billroth war labil, sensibel, er brauchte die Bewunderung von außen. Er wird am 7. Dezember 1888 zum Präsidenten gewählt, engagierte sich für den Bau und für das ab 27. Oktober 1993 wurde es feierlich eröffnet. Das haben Sie viel genauer gesagt. Ich habe es nur nicht gewusst, worauf Sie Bezug nehmen. Seinen treuen Freund Brahms schrieb er dann, mein lieber Freund, es ist recht hübsch ausgefallen. Und diese Stelle kennen Sie wahrscheinlich, wo er dann sagt, wir haben da so viele Türen geschaffen, weil wenn ihm langweilig ist, kann er wieder rausgehen, durch eine dieser 20 Türen verschwinden. Aber ich muss halt auf meinem Präsidentenstuhl ausharren. Seine Präsidentschaft betonte, wie gesagt, die Antiseptik, Krankenhaushygiene, Professionalisierung der Krankenpflege, Engagement für die Ärztekammer, das neue Repräsentationshaus. Und zum Abschluss möchte ich zeigen, welche Werte die beiden wieder verband. Billroth, die nach 50 Jahren, zum 50-Jahr-Jubiläum als Präsident die Antrittsrede hielt, hier in der Gesellschaft der Ärzte, sagte er, wir wollen jetzt dran denken, wie unsere Gesellschaft gegründet wurde, für unsere gegenseitigen wissenschaftliche Förderung und zur Förderung der Kollegialität. Beides können wir zusammenfassen in dem Zweck unseres edlen Berufes. Mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln der Wissenschaft und Kunst, unseren leidenden Mitmenschen zu helfen. Und wo wir dies nicht vermögen, ihnen menschlich mit Liebe und Trost zur Seite zu stehen. Und so fasse ich unseren Beruf gleich einem priesterlichen auf, dessen Vertreter über den Kultusformen stehend mit der Devise Humanitas Scientia, dem Menschen ein Vorbild im Guten und Edlen sein sollte. Und ähnlich klingt es bei Rokitansky in der Solidarität alles Tierlebens, wo er sagt, was wir Ärzte müssen, ist Mitleid üben. Wir bewundern den Starken, der das Leiden alleine trägt und wir glauben, er macht es, um uns das Mitleid zu ersparen. Und wir bewundern Menschen, die das Mitleid tragen, die Krankheit oder das Leid tragen können. Und wir glauben, wenn wir Mitleid hegen, dass wir dann einen Teil der Last des Leidens von den Leidenden nehmen. Wir sollen uns in den Menschen einfühlen, denn es ist nicht der Körper, den wir heilen. Im Sinne der Ganzheitsmedizin, es ist unsere Aufgabe, den ganzen Menschen zu heilen. Und manches Metaphysische, was den Menschen ausmacht, was seine Krankheit ausmacht, wie ein kranker Mensch agiert, werden wir Ärzte vielleicht nie verstehen. Als Resümee fasse ich noch kurz zusammen. Die Identitätsbildung war bei Rokitansky liberal, bei Billroth national. Der Führungsstil demokratisch, beim Billroth charismatisch und autoritär. Die Präsidentschaft der Gesellschaft der Ärzte war bei Rokitansky eher gesellschaftsorientiert. Billroth legte Wert auf die Außenrepräsentanz, daher vielleicht auch diese Toga, dieses Darstellen eines Gelehrten, wie sie gesagt. Die Vision von Roque Danske bezog sich auf eine offene Gesellschaft, die von Billroth auf die deutsche Theologie. Die Exzellenz, das Streben nach Exzellenz war bei Roque Danske in der medizinischen Fortschritt für die Gesellschaft, bei Billroth für das nationale Prestige. Das Konfliktverhalten von Roque Danske war defensiv und bei Billroth offensiv. Aber die ethische Grundhaltung einte sie wieder. Toleranz, Verständnis, Mitleid, obwohl am Anfang Individualismus und Bedürfnis nach Bewunderung, war es letztendlich der Humanismus, der sie verband. Und so sehe ich Roque Danske als den Reformer und Billroth als den Revolutionär. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.